Hallo, ich begrüße euch alle zusammen. Herzlich zum IMI-Kongress. Ich glaube, es war für alle unüberhörbar, dass in diese ganze Debatte um Deutschlands Rolle in der Welt seit Anfang dieses Jahres, seit der Sicherheitskonferenz in München, ein ziemlich neuer Ton irgendwie herrscht. Und ich denke auch, so wie wir hier versammelt sind, waren wir alle ziemlich schockiert über die Aggressivität, mit der diese Debatte eigentlich von den deutschen Eliten und vor allem eben hier von Bundespräsident Joachim Gauck in die Öffentlichkeit getragen wurde. Letztendlich hat er ja nichts anderes gemacht, als einen militärisch unterfütterten deutschen Weltmachtanspruch vehement einzufordern, und zwar in einer Art und Weise, die deutlich forscher war, als es früher war. Wes Geisteskind Joachim Gauck ist, da haben wir gestern zum Beispiel bei der Auftaktveranstaltung schon einiges natürlich drüber gehört. Was mir wichtig ist jetzt auch in diesem einleitenden Vortrag als Versuch ist, Gauck ist mehr oder minder aber nur der Lautsprecher eigentlich für einen Elitenkonsens, der von langer Hand vorbereitet und ausbaldowert wurde. Und deswegen geht es mir jetzt darum, diese Debatte ein bisschen nachzuvollziehen, wie es eigentlich schlussendlich im Vorlauf und im Nachklapp überhaupt zu diesen Geschichten auf der Sicherheitskonferenz dieses Jahr kommen konnte. Hier ein Zitat an die Wand geschmissen, nur kurz aus der internationalen Politik, dass eigentlich die Debatte schon 2011 angeschoben wurde. In Wahrheit, denke ich, muss man noch weiter zurückgehen. Eigentlich ist die Debatte um Deutschlands neue Weltmachtambitionen so alt wie das Ende des Kalten Krieges allerspätestens. Also eigentlich hat diese Debatte schon Anfang der 1990er eingesetzt, wo in deutschen Eliten eigentlich recht offen dann schnell diskutiert wurde, dass jetzt ja mit Ende des Kalten Krieges, Untergang der Sowjetunion, die Möglichkeit wieder existiert für Deutschland, einen Platz an der Sonne, einen Weltmachtanspruch zu reklamieren. Dass dafür, und das wurde damals schon sehr, sehr offen formuliert, ist aber die notwendige Bedingung sei, dass Deutschland substanzielle militärische Kapazitäten hat und auch bereit ist, militärische Einsätze zu führen. Das hat 92 schon der CDU-Vordenker Karl Lamers folgendermaßen formuliert. Zitat, die Teilnahme an internationalen Militäraktionen ist eine notwendige Voraussetzung für deutschen Einfluss in der Weltpolitik. Also abseits von so ganz konkreten Interessen wie Rohstoffe oder Handelswege oder sowas, ist das immer ein wesentliches Moment für deutsche Rüstungsabsichten und Militarisierungsabsichten, dass das das Faustpfand ist, um in internationalen Gremien auf Weltmachtebene mitspielen zu können. Das Folgende ist uns im Raum eigentlich relativ schnell bekannt, deswegen mache ich es ganz kurz. Die ganzen 90er waren dann geprägt vom Umbau der Bundeswehr, weg von einer Armee, die stark auf Verteidigung ausgerichtet war, hin zur Interventionsarmee, mit dem Dammbruch dann 1999, der Angriffskrieg gegen Jugoslawien. Und der, wie damals die Eliten gehofft hatten, der endgültigen Überwindung, das ich nenne es mal Pazifismusproblem der deutschen Gesellschaft, nämlich dass es dann doch einen relativ großen Vorbehalt in der Gesellschaft gibt gegenüber dem Einsatz des Militärs aus, wie wir alle wissen, historisch wohlverstanden und guten Gründen. Und das war auch das Zentrale, ja, wie wir alle wissen, dass Gerhard Schröder als damaliger Präsident, der diesen Angriffskrieg maßgeblich zu verantworten hatte, ja die größte Errungenschaft seiner Präsidentschaft tatsächlich als diese berühmte Enttabuisierung des Militärischen bezeichnet hatte. Und das war tatsächlich wesentlicher Sinn der Übung der ganzen 90er Jahre. Dann hatten wir 2001 den Afghanistan-Krieg mit erstmals deutschen Bodentruppen seit dem Zweiten Weltkrieg. 2006 dann das Weißbuch der Bundeswehr, wo nur noch lapidar festgestellt wird, die Bundeswehr sei jetzt eine Armee im Einsatz. Summa summarum, die deutschen Eliten waren guter Dinge und guter Hoffnung eigentlich, dass man dieses Pazifismusproblem endgültig sozusagen erledigt hätte, dass die Bevölkerung überzeugt sei, etc. pp. Sie irrten sich aber dann doch relativ gewaltig. Mit der Eskalation des Afghanistan-Krieges ist es eigentlich meines Wissens, gibt es keinen einzigen Militäreinsatz, der von der Mehrheit der Bundesbevölkerung seit etwa 2000 befürwortet wurde, oder 2003, 2004. Das heißt, diese Skepsis in der Bevölkerung hat man erstmal nicht überwinden können. Das schlug sich zum Teil auch in Teile der Regierung wieder. Es gab dann eine Debatte ab 2009 um einen Passus, der in dem schwarz-gelben Koalitionsvertrag irgendwie niedergelegt wurde, nämlich, dass man sich in Deutschland von der Kultur der Zurückhaltung außenpolitisch leiten lassen würde. Das halte ich jetzt für Schwarz-Gelb natürlich ein bisschen für idealtypisch. Natürlich hat Schwarz-Gelb auch gerüstet etc. pp. Aber es gab in der Phase dann durchaus, vor allem als die Debatte um den Libyen-Einsatz 2011 losging, gab es Kräfte in der Bundesregierung, die nicht so ganz begeistert waren, da an erster Stelle mitzubomben. Das folgte dann zu der berühmten Enthaltung der Bundesregierung zur Resolution 1973, die ja die Grundlage dann für die Bombardierung Libyens 2011 abgab. Und das hat durch große Teile des deutschen Militärestablishments regelrechte Schockwellen durchgejagt. Also es war wirklich im Prinzip eine Debatte, unmittelbar nach dieser Entscheidung ging an, das können die doch nicht machen, wir müssen da mitmachen, sonst gehen wir alle möglichen, sonst geht uns irgendwie unser Anspruch auf eine relevante Weltmachtrolle flöten. Ich finde, am besten zusammengefasst hat es unser Dampfplauderer Joschka Fischer, ehemaliger Außenminister und neben Gerhard Schröder natürlich maßgeblich an dem verbrecherischen Angriffskrieg gegen Jugoslawien 99 beteiligt. Und er hatte die Konsequenzen, nicht Libyen mitzubombardieren, folgendermaßen kommentiert damals 2011. Also Zitat Herr Fischer. Mir bleibt da nur die Scham für das Versagen unserer Regierung. Die deutsche Politik hat in den Vereinten Nationen und im Nahen Osten ihre Glaubwürdigkeit eingebüßt. Der Anspruch der Bundesrepublik auf einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat wurde soeben endgültig in die Tonne getreten und um Europa muss einem Angst und Bange werden. Das Interessante ist, er begründet irgendwie seine Aussagen gar nicht mit dem Krieg selber, sondern mit dem deutschen Anspruch für den Sicherheitsrat. Das ist das, was sozusagen diese Leute da wesentlich umtreibt. Der Schuldige war interessanterweise relativ schnell gefunden. Ich war absolut überrascht, wie in den Medien der Eliten, der damalige Außenminister Guido Westerwelle wirklich mit Hasstiraden überlegt wurde. Ich bin absolut kein Fan der FDP und bestimmt nicht irgendwie großer Teil ihrer Politiken, aber in dieser Militärfrage war tatsächlich Westerwelle seinerzeit einer derjenigen, der stark gebremst hatte. Tobias hat dann mal ein Interview mit ihm ausgegraben, was ich für einen deutschen Politiker, wie er auf diese Kritik dann reagiert hatte, zum Beispiel Libyen nicht mittragen zu wollen, den Krieg, hat er dann folgendermaßen reagiert, das fand ich relativ spannend. Also Zitat Guido Westerwelle. Ich bin in meinem politischen Leben oft dafür kritisiert worden, dass ich mich mehrmals gegen eine deutsche Beteiligung an militärischen Interventionen gestellt habe. Aber wie ist denn heute die Lage im Irak oder in Libyen? Ich kann nicht sehen, warum eine politische Reifung des wiedervereinigten Deutschlands mit mehr militärischen Interventionen einhergehen muss. Politische und diplomatische Lösungen haben für mich Vorrang. Wir sollten bei der Kultur der militärischen Zurückhaltung bleiben. Deutsche Außenpolitik ist Friedenspolitik. Die Pickelhaube steht uns nicht. Das war sozusagen dann Westerwelle. Wie gesagt, irgendwie bitte kein Wahlaufruf an die FDP, aber es war seinerzeit eben die Debatte von zwei unterschiedlichen Positionen. Und aus dieser traumatischen Erfahrung, wenn ich mal jetzt irgendwie versuche, empathisch mit den deutschen Eliten umzugehen, dass man Libyen nicht mitbombardiert hatte, ging man dann gleich weiter Syrien, dann als die Debatte um eine mögliche deutsche Beteiligung am Syrienangriff 2012 in Gang kam, hat sich dieses Debakel nochmal wiederholt, aus Sicht irgendwie des Großteils der Eliten, also es gelang wieder nicht, einen stabilen Konsens zu bekommen, dass man ein Eingreifen mitbefürworten würde. Seinerzeit einer der wichtigsten Kritiker der Bundesregierung, nicht an vorderster Front bereit zu sein, auch in Libyen mit zu bombardieren, aufzurüsten, wie auch immer, war ein Herr Markus Keim. Markus Keim ist der Leiter der Abteilung Sicherheitspolitik der Stiftung Wissenschaft und Politik, also der wichtigsten deutschen regierungsberatenden Denkfabrik. Der hat sich dann immer fürchterlich beschwert, unter anderem hier in der internationalen Politik, also dem wichtigsten Meinungsmedium der deutschen außenpolitischen Eliten, in einer Ausgabe, die bezeichnenderweise auch noch hieß, in Führung gehen. Also die Debatte ist eben schon 2012 dann so angeschoben worden. Ich lese jetzt das ganze Zitat nicht vor. Im Wesentlichen meint er, wenn Deutschland sich nicht an Syrien beteiligt, dann geht die Glaubwürdigkeit und die Fähigkeit, Weltpolitik zu betreiben, flöten. Und diese ganze Nummer der Kultur der Zurückhaltung, seine Geschichte aus irgendwie den Vor-90er Jahren, das müsse nun endgültig mal abgetakelt werden. So die Grundansage von Herrn Keim. Das Wichtige ist, dieses empfundene Debakel Syrien, Libyen etc., das sollte sich unter keinen Umständen wiederholen. Und aus diesem Grund, nicht von ungefähr, wurde Markus Keim dann zum Leiter des wohl im Augenblick zentralsten Projektes in der Anbahnung dieser ganzen Weltmachtoffensive, die wir gerade erleben, ernannt. Nämlich Markus Keim wurde Leiter des Projekts Neue Macht, Neue Verantwortung. Neue Macht, Neue Verantwortung ist ein Projekt gewesen zwischen November 2012 und September 2013. Finanziert vom Planungsstab des Auswärtigen Amtes, unter Leitung eben jener Stiftung Wissenschaft und Politik und des German Marshall Funds. Dieses Projekt hat 51 Mitglieder des außen- und sicherheitspolitischen Establishments versammelt, unter anderem aus Denkfabriken, aus der Bundestagsverwaltung, 7 MdBs waren dabei, Wissenschaft war beteiligt, Wirtschaft, Medien, also ein relativ breites Ding. Dieses Projekt ist aus zwei Gründen meines Erachtens zentral und auch wichtig, sich damit zu beschäftigen. Das eine ist, es ist wirklich breit angelegt, sozusagen. Es geht von natürlich militaristischen Hardlinern bis rechter Flügel Linkspartei, also Stefan Liebig zum Beispiel, und versucht somit einen breitestmöglichen Konsens dessen, was noch in Deutschland satisfaktionsfähig Außenpolitik betreiben darf, also vermutlich alle hier im Raum eben ausgeschlossen, zu definieren und damit auch 95% sozusagen des deutschen Elitenkonsenses voranzutreiben. Das ist das eine Wichtige an diesem Projekt. Das andere wichtige Projekt ist, die Publikation, die daraus mit dem gleichen Namen Neue Macht, Neue Verantwortung im September 2013 erschien, ist mehr oder weniger genau die Blaupause dessen gewesen, was Joachim Gauck auf der Sicherheitskonferenz dann Anfang dieses Jahres 2014 erzählt hat, zum Teil bis hin zu wortgleichen Phrasen etc. pp. Das ist auch kein Zufall. Der Leiter des German Marshall Fund, Thomas Kleine-Brockhoff, der seinerzeit eben dieses Projekt auf den Weg gebracht hatte, ist dann mitten, während es noch am Laufen war, zum Leiter der Stabsstelle Planung und Reden von Joachim Gauck ernannt worden, gewechselt, wie man es will, und hat dann damit eben auch aller Wahrscheinlichkeit natürlich auch Gaucks Rede verfasst. Das heißt, man muss sich das mal irgendwie klar machen, dass wir hier einen direkten Verbindung eigentlich haben vom Bundespräsidenten, der sich hier zum Lautsprecher eines über ein Jahr lang ausgehandelten Konsenses oder Konsensversuches zur deutschen Militärpolitik und Weltpolitik erkoren fühlte. So, jetzt zu den Kernthesen und Kernaussagen dieser Publikation und dieses Denkkonstruktes, was da ausgeheckt wurde. Das eine ist natürlich relativ klar, sozusagen, wir haben es mit einer neuen Republik zu tun. Der Bonner Republik fehlten sowohl das Gewicht als auch die Freiheit für eine eigenständige Politik. Ergo, das ist heute neu und man kann sich sozusagen jetzt etwas neuem Mittel widmen, nämlich die deutsche Situation ist so grundlegend neu, dass man nicht weniger braucht als, Zitat, eine neue Definition deutscher Staatsziele. Also drunter macht man es dann auch nicht da drin. Was das ist, ist auch relativ klar. Es wird bemängelt, dass Deutschland sein Potenzial sozusagen nicht realisiert hätte. Also Deutschland sei eine Gestaltungsmacht im Wartestand. Das wird sozusagen, da wird irgendwie seitenweise lamentiert, dass man mit dem Potenzial, was man eigentlich wirtschaftlich hat, es gibt ja den Spruch sozusagen, wirtschaftlich ein Riese, politisch ein Zwerg, militärisch ein Wurm, wenn irgendwie die deutschen irgendwie Eliten rumjammern. Das zieht sich so wie ein roter Faden durch dieses ganze Papier durch. Und dann kommen sie eben zu ihrer zentralen Phraseologie, wie man da versucht, eigentlich mehr mitmischen zu wollen. Ich nenne es das immer das Spider-Man-Motto, also aus großer Macht erwächst große Verantwortung. Und das versuchen die genauso. Also Zitat aus diesem Papier, Deutschland war noch nie so wohlhabend, so sicher und so frei wie heute. Es hat keineswegs nur durch eigenes Zutun mehr Macht und Einfluss als jedes demokratische Deutschland vor ihm. Damit wächst ihm auch neue Verantwortung zu. Das Interessante ist aber, wenn man diese, ich glaube, 40 Seiten durch, die nach vier Seiten durchschlägt, dann ist da nirgends von der Verantwortung für die 23.000 plus wahrscheinlich eine riesige Dunkelziffer Flüchtlinge die Rede, die an den Grenzen sterben. Nicht irgendwie für die Hungertoten und sonst irgendwas, es wird ausschließlich dieser inhaltsleere Begriff der Verantwortung wird ausschließlich machtpolitisch, militärisch gefüllt in diesem ganzen Papier. Geradezu penetrant durchzieht sich eigentlich sozusagen der Anspruch, dass Deutschland sozusagen in allen möglichen Ecken, Enden, Organisationen und Gremien führen will. Also gefragt ist mehr Gestaltungswillen, Ideen und Initiativen. Deutschland wird künftig öfter und entschiedener führen müssen. Das gilt auch, Zitat, im Sicherheitsrat sollten die führenden neuen Gestaltungsmächte vertreten sein, die bereit und willens sind, Verantwortung für die internationale Ordnung zu übernehmen. Dazu gehört natürlich auch Deutschland. Und dann will man natürlich auch in der Europäischen Union entschiedener führen müssen. Und seine Interessen innerhalb der Europäischen Union und in der NATO zukünftig auch deutlicher artikulieren. Also wenn man so eine PDF-Suche mit dem Begriff Führen oder Führung durchführt, dann hat man irgendwie da auf 40 Seiten eine beeindruckende Trefferrate. Aber darum geht es natürlich auch im Kern sozusagen. Auch diese, das wird zwar manchmal so ein bisschen bemäntelt, wir müssen führen, aber in partnerschaftlichem Einvernehmen mit den anderen, aber eigentlich müssen wir schon führen, so in etwa. Wo wir bei den Interessen sind, die werden auch relativ klar formuliert in dem Papier. Das überbordende Interesse, habe ich eh schon dargestellt, ist natürlich über die militärische Einmischung tatsächlich sozusagen auf die Augenhöhe zu kommen mit Ländern wie den USA etc. pp. Aber es geht schon auch noch ein bisschen weiter. Den einen Passage würde ich sozusagen bezeichnen als ja, das Interesse an der Absicherung des neoliberalen Systems. Zitat, Wenn Deutschland die eigene Lebensweise erhalten und schützen will, muss es sich folglich für eine friedliche und regelbasierte Ordnung einsetzen, mit allen legitimen Mitteln, die Deutschland zur Verfügung stehen, einschließlich, wo und wenn nötig, den militärischen. Deutschland profitiert wie kaum ein anderes Land von der Globalisierung und der friedlichen, offenen und freien Weltordnung, die sie möglich macht. Gleichzeitig ist Deutschland aber auch besonders abhängig vom Funktionieren dieser Ordnung. Es ist damit auf besondere Weise verwundbar und anfällig für die Folgen von Störungen im System. Das ist so die Systemadministration neoliberaler Globalisierung, die, wie wir alle hier wissen, natürlich ein Ausbeutungssystem irgendwie hochgradig ungerechter Art darstellt. Wo ich eben Gauck ansprach, zum Beispiel der Begriff der Störung des Systems taucht auch in Gaucks Rede original so auf. Wo es zum Beispiel, da wird es ganz augenfällig, dass er sich da komplett bedient hat oder sein Redenschreiber sich bedient hat an diesem Papier. Sie werden dann auch noch ein bisschen konkreter, da will ich gar nicht so genau drauf eingehen. Also man geht dann schon auch so weit, dass natürlich Sicherung von Handels- und Versorgungswegen auch zum militärischen Profil gehört, aber das ist ja inzwischen leider auch zum Teil Usus. Spannend wird die Frage, wie sich dieses Elitenkonglomerat eigentlich dann vorstellt, wie man diese Interessen dann umsetzt, mit wem und gegen wen. Ich vermute, das kann man jetzt vielleicht nicht so gut sehen. Sie haben da eine Grafik aufgemacht, ich erkläre es auch ein bisschen, wo sozusagen die potenziellen Partner sind, wo die Rivalen sind und wo die Störer sind. Die eine wesentliche Erkenntnis, die sich durchzieht, ist, Deutschland allein ist zu schwach, um eine veritable Weltmachtpolitik zu betreiben. Es braucht in jedem Fall den Verbund mit der EU. Die EU als Kräftemaximierer sozusagen deutscher Machtpolitik, aber man will natürlich in der EU dann gleichzeitig eine Art Führungsrolle übernehmen. Zweiter wichtiger Befund, den die da aufmachen, ist, die USA sind unverzichtbare Partner in dieser Auseinandersetzung mit den anderen, mit den Rivalen, vor allem China und Russland. Unverzichtbare Partner in dem Sinne, dass man da doch noch irgendwie die meisten Dinge teilt. Aber, und es ist ein großes Aber, es wird schon deutlich gesagt, einmal die Aufteilung der Kräfte und Einflussverhältnisse im Bündnis mit den USA, die bedarf doch einer Korrektur. Sozusagen die USA sollten nicht mehr ausschließlich die erste Geige fielen allein im Bündnis, sondern man möchte schon selber auch da aufgewertet werden, ist aber dafür auch bereit, es wird auch ganz offen gesagt, die Konsequenz zu tragen, nämlich das würde eben erfordern, von den USA Lasten abzunehmen im militärischen Bereich. Das ist sozusagen der große Deal, den man versucht da einzunorden. Die USA berücksichtigen deutsche europäische Interessen in Zukunft stärker und dafür werden sich die Europäer stärker in der militärischen Entlastung der USA erkenntlich zeigen. Da wird man sehr stark aufpassen müssen, ob das funktioniert, dieser Deal, wenn man zum Beispiel, werden wir morgen davon drüber sprechen, in die Ukraine guckt, da hat es doch ziemlich gerumst auch zwischen USA und Deutschland zum Teil. Also das ist kein konfliktfreies Verhältnis, das sollte man auch immer im Hintergrund beachten. Dann gibt es, wie gesagt, die Gegner oder die potenziellen Rivalen, das ist dann eben ganz vorne irgendwie China und Russland, wo relativ offen gesagt wird, in Zeiten wachsender Ressourcenkonflikte, den Fragen von Zugangssicherung darum und so weiter, wird es ruppiger zugehen mit diesen Ländern. Und dann gibt es noch die berühmten Störer des Systems, da ist von den Herren einsortiert ganz oben Iran, dann Syrien, Nordkorea und jetzt wird es richtig lustig, Kuba und Venezuela. Während sozusagen in der etwas weniger problematischen Kategorie so Länder wie Saudi-Arabien und Katar und sowas irgendwie dann zu finden sind. Wie Sie sich das vorstellen, wie man mit den Störern umgeht, da sind Sie relativ offen in diesem Papier. Zitat daraus, wo Störer die internationale Ordnung in Frage stellen, wo sie internationale Grundnormen verletzen, wo sie Herrschaftsansprüche über Gemeinschaftsräume oder die kritische Infrastruktur der Globalisierung geltend machen, oder gar diese angreifen, wo mit anderen Worten Kompromissangebote oder Streitschlichtung vergeblich sind, da muss Deutschland bereit sein und imstande sein, zum Schutz dieser Güter, Normen und Gemeinschaftsinteressen im Rahmen völkerrechtsgemäßer kollektiver Maßnahmen auch militärische Gewalt anzuwenden oder zumindest glaubwürdig damit drohen zu können. Das Interessante ist, dass hier noch der Absatz völkerrechtsgemäßer kollektiver Maßnahmen auftaucht. Der war offensichtlich in dieser ganzen Gruppe nicht Konsens. Sie beschäftigen sich nämlich dann auch noch mit der Frage irgendwie des Völkerrechts. Nämlich bekanntlich muss ja, damit wird er nicht gut aus meiner Sicht, aber um völkerrechtskonform zu sein, muss ja ein Krieg irgendwie in der Regel eigentlich durch den UN-Sicherheitsrat mandatiert werden. Der Frage haben sie sich auch gewidmet. Also wie soll Deutschland handeln, wenn Völkermord droht etc. pp. Und der Sicherheitsrat durch ein Veto blockiert ist, also durch ein Veto von Russland und China. Und dann kommt der lapidare irgendwie Kommentar. Bei dieser Frage blieben die Positionen innerhalb des Projektes unvereinbar. Also alles andere, das ist der einzige Dissens, der da ausgewiesen wird, alles andere war komplett Konsens von diesen ganzen Maßnahmen, ausschließlich ob man unter klarem irgendwie Völkerrechtsbruch einen Krieg führt oder versucht sozusagen das Prozedere noch halbwegs einzuhalten. Da gab es wohl dann doch die ein oder andere Person, die nicht einverstanden war damit. Letzte Passage, die irgendwie noch wichtig ist, ist, zitiere ich jetzt nicht, aber es wird stark betont, dass funktionierende Weltmachtpolitik ist nicht allein militärische Politik. Das ist, glaube ich, auch für uns wichtig, als Friedensantikriegsbewegung, als antiimperialistische Bewegung, stärker auf diese weichen Machtinstrumente auch irgendwie zu gucken. Also es fängt sozusagen, viel fängt eben weit vorher an, in der Kulturpolitik, in der Außenwirtschaftspolitik etc. pp. Und das Militär ist sozusagen die diskrete Hintergrundinformation, wie man da die erstmal nicht militärische Interventionen vorbereitet. Denn Christine wird morgen auch ein bisschen was zum Beispiel zur Afrikapolitik sagen, die auch eben viele starke Komponenten nicht militärischer Natur hat. Aber insgesamt sieht man dann eben doch, dass ein deutlich höherer Bedarf nach militärischen Einsätzen zukünftig irgendwie sein wird. Und man ist auch großer Fan einer Stärkung einer international wettbewerbsfähigen europäischen Rüstungsindustrie durch Fusionsprozesse in der nationalen deutschen Rüstungsindustrie. Also über Deutschland nach Europa in die Welt. Das ist übrigens genau das, was Sigmar Gabriel in seiner rüstungspolitischen Grundsatzrede am 8. November verkündet hatte. Nämlich die massive Vorantreibung eines deutschen MIKs über Fusionen und Übernahmen. Das ist eigentlich der Kern von Gabriels Rede. Am Schluss sind sie sich dann noch irgendwie einigermaßen sicher, dass die deutsche Bevölkerung von ihren Anliegen noch überzeugt werden müsste, also dass es noch nicht so eindeutig sei, dass die Bevölkerung das geschluckt hätte, was man da ausbaldowert hat. Deswegen sagt man, man müsse eine Kommunikationsoffensive starten, neue Denklandschaft etablieren, bla bla bla. Und was ich jetzt das Spannende fand, auch eben begleitet, und man hat sich sicherlich aus den Gründen in der Hoffnung, dass Gauck in der Bevölkerung gut ankommen würde, was er nicht tut, eben Gauck irgendwie angeguckt, um diesen Konsens zu präsentieren etc. pp. Und ich muss sagen, ich bin relativ ermutigt, dass Ihnen das erstmal total auf die Füße gefallen ist. Es gab eine Umfrage der Körperstiftung repräsentativer Art, April, Mai 2014, eben zur Frage irgendwie, wie die deutsche Bevölkerung das so aufgenommen hat, was da in München bei der Sicherheitskonferenz erzählt wurde. Und die kommt zu einem relativ interessanten Ergebnis. Zitieren aus der Umfrage oder aus dem Bericht zur Umfrage. Verglichen mit den Ergebnissen einer ähnlichen Untersuchung der amerikanischen RAND Corporation von 1994 haben sich die Verhältnisse umgekehrt. Damals plädierten 62% der Deutschen für ein größeres deutsches Engagement, heute sind es noch 37%. Damit wird klar, eine deutliche Mehrheit steht den Plädoyers von Bundespräsident Joachim Gauck, Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und Steinmeier, Deutschland möge sich weltweit mehr engagieren, erstmal skeptisch gegenüber. Das finde ich doch erstmal irgendwie eine relativ mutmachende Einschätzung, zumal das auch noch weitergeht in die konkrete Frage, wie man denn militärische Einsätze irgendwie befürwortet oder ablehnt. Und bei Militäreinsätzen ist es so, dass 13% der Bevölkerung mehr Militäreinsätze fordern, 82% weniger. Also im Prinzip eigentlich ihre Offensive da ein bisschen in Stocken geraten, würde ich mal sagen. Und deswegen wird gerade tatsächlich aus meiner Sicht auch versucht, in Deutschland was zu etablieren, was ich wüsste nicht genau, wie ich es anders bezeichnen soll, als Klima der Angst oder sowas medial zu verankern. Also wenn man die deutschen Medien gerade liest, dann hat man den Eindruck, irgendwie der Russe steht an der Fulda-Lücke wieder und der Muslim vor Wien. Also das ist ja wirklich eine Propaganda-Offensive, sondersgleichen. Ich denke, heute Abend werden wir von Claudia noch ein bisschen was dazu hören. Aber es wird eben garniert, dauernd mit dem Verweis, unter diesen Umständen einer aus den Fugen geratenen Welt bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, als diesen irregeleiteten und fehlgeleiteten Pazifismus in Deutschland endgültig abzutakeln. Das ist sozusagen immer in Tateinheit. Also ich habe jetzt von 3 Tagen im Oktober mal drei repräsentative Artikel. Die Taz schreibt Pazifismus adieu. Die Zeit beschwert sich, die Bundeswehr sei Stahl gewordener Pazifismus. Das fand ich einen tollen Begriff. Und der Fokus fordert eine neue Militärkultur und die Drückeberei in der deutschen Gesellschaft müsse endlich ein Ende haben. Also wirklich in 3 Tagen. Und das sind wirklich nicht mal alle in den 3 Tagen, die man in ähnlicher Weise da bringen könnte. In Ton und einer Lautstärke und einer Krakelerei, die sehr, sehr over the top geht und die aber interessanterweise, das ist zumindest meine Hoffnung, in der Bevölkerung auch nicht unbedingt genauso geteilt wird. Und ich glaube, das ist ja auch wichtig, dass wir daran weiterarbeiten. Ein letzter Punkt, der mir wichtig ist, die eine Geschichte ist natürlich, dass man über die Massenmedien versucht, sozusagen diese neue Weltmachtpolitik einzunorden. Die andere war ein ganz wichtiges Projekt des Außenministeriums namens Review 2014 im Nachklapp der Sicherheitskonferenz. Da hat man, es war zweigestaltig, man hat deutsche und internationale Experten in Anführungszeichen eingeladen, um ihre Erwartungen an die deutsche Außenpolitik zu formulieren. Und das Ergebnis war natürlich, das Außenministerium unter den Umständen, wie sie es da getan haben und vor dem Hintergrund einlädt, war relativ klar. Also dann waren das so Artikel wie der jetzt hier, Deutschlands also Überschrift Deutschlands Bestimmung, Europa führen, um die Welt zu führen. Also so da hat man praktisch seine Wunschautoren weltweit so ein bisschen sich zusammengepfriemelt. Dementsprechend war dann auch das Ergebnis sozusagen in der internationalen Politik, aus diesem Leitmedium der deutschen außenpolitischen Eliten, aus diesem Review 2014-Prozess stellte man dann fest, Zitat, die Diskussionen über die deutsche Außenpolitik im Rahmen des Review 2014 haben bestätigt, Deutschland soll eine stärkere globale Position und Rolle spielen. Also da hat man sozusagen sich dann sein eigenes Aufgabenprofil da auch ein bisschen geschaffen. Einer, ich komme auch ganz allmählich zum Schluss, einer, der auch da natürlich schreiben durfte oder eingeladen wurde, den viele im Raum kennen, Herfried Münkler. Herfried Münkler, einer der wichtigsten deutschen Militaristenprofessoren, würde ich mal sagen, was diese strategische Mobilmachung und sowas anbelangt, sicherlich eine der einflussreichsten Personen in Deutschland. Der hat in diesem Review 2014-Prozess dann der Bundesregierung ins Stammbuch geschrieben, dass es nicht so weitergeht, oder ich zitiere vielleicht, deutsche Außenpolitik ist in Wahrheit an den Interessen Deutschlands, weniger an seinen Werten orientiert. Die Politik muss sich ehrlich machen, damit die Diskrepanz zwischen öffentlicher Darstellung und tatsächlicher Ausrichtung deutscher Außenpolitik nicht die öffentliche Unterstützung gefährdet und ihre demokratische wie strategische Glaubwürdigkeit in Frage stellt. Also so in etwa dann der Herr Herfried Münkler, was er da der Bundesregierung ins Stammbuch schreibt. Herfried Münkler habe ich zum Abschluss jetzt nochmal deswegen auch rausgegriffen, weil, das werden viele im Raum wissen, Herfried Münkler ja im Augenblick auch eine geschichtspolitisch wesentliche Rolle in Deutschland spielt. Und zwar nämlich, um diese ganze Weltmachtoffensive in irgendeiner Weise eintüten und einordnen zu können, ist eine Sache, glaube ich, unerlässlich, nämlich in irgendeiner Weise mit der deutschen Vergangenheit abzurechnen. Und da waren erstmal natürlich zwei Werke in Deutschland von absolut entscheidender Bedeutung. Das ist Christopher Clark, Die Schlafwandler, ein Buch, das interessanterweise auch hauptsächlich nur in Deutschland wirklich große Beachtung fand. Und das andere Buch ist eben von Herfried Münkler, Der große Krieg. Beide Bücher versuchen im Wesentlichen nicht die deutsche Alleinschuldthese, wie sie fälschlicherweise behaupten, sondern die von Fritz Fischer vor allem verankerte historische Wahrheit, würde ich mal sagen, dass Deutschland die Hauptschuld am Ausbruch des Ersten Weltkriegs trägt, abzutakeln und im Prinzip mit irgendwelchen wissenschaftlichen oder sonst was Methoden in die Tonne zu treten. Stark kritisiert worden beide Bücher natürlich von Historikern, aber in den Massenmedien groß gefeiert. Und das Wichtige ist, dass Münkler die Funktionalität dieser Debatte ganz klar dargestellt hat, als zum Teil auch enger Berater von Merkel und sowas, war ihm völlig klar, warum er sein Der große Krieg 1914 bis 1918 geschrieben hat. Zitat: Es lässt sich kaum eine verantwortliche Politik in Europa betreiben, wenn man die Vorstellung hat, wir sind an allem schuld gewesen. Weil wir historisch schuldig sind, müssen ja dürfen wir außenpolitisch nirgendwo mitmachen, also kaufen wir uns lieber frei, wenn es darum geht, Europa an den Krisenrändern zu stabilisieren. Wo ich dieses Zitat gelesen habe, ist mir erst klar geworden, wie wesentlich eigentlich diese ganze Drecksdebatte um den Ersten Weltkrieg in Deutschland war. Ich habe das tatsächlich vorher in dieser Tragweite nicht erkannt gehabt und sagen wir mal, sie würden es stark von sich weisen, die Herren Gauck, der ja übrigens auch irgendwie seine Rede in der Sicherheitskonferenz eröffnet hat, mit eines gleich vorweg, dies ist ein gutes Deutschland. Ne? Das war, Gauck hat im Prinzip dieses Motiv dann ganz stark wieder irgendwie aufgemacht, in welcher Denkrichtung sie sind oder sonst was, vielleicht over the top, aber die junge Freiheit irgendwie ist nämlich genauso begeistert wie Herfried Münkler von dieser ganzen Debatte, also die Rechtsaußenpostille. Abschließendes Zitat, gleichgültig. Welche Überraschung dieses Gedenkjahr 2014 noch bringen mag. Mit der Entlarvung der das deutsche Verhängnis auslösenden Alleinschuldthese als perfides Propagandakonstrukt ist zumindest ein Anfang gemacht. Vielleicht unterziehen ja mutige Historiker auch den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs einer sachlichen Analyse unter besondere Berücksichtigung der Rolle des chauvinistischen Polens der Zwischenzeit, siehe auch Seite 21 dieser Zeitung, und der doppelzüngigen Diplomatie der damaligen westlichen Demokratien. Das Jahr 2014 könnte später einmal als Wendepunkt in der deutschen Geschichtspolitik gelten. Historiker werden das Jahr vielleicht als jenen Zeitpunkt einordnen, an dem das fast 50 Jahre währende linke und linksliberale Deutungsmonopol zu erodieren begann und die Gesundung der nationalen Psyche einsetzte, die durch einen permanenten Schuldmoralismus pathologisiert worden ist. Ich denke, wir sitzen alle hier, um das zu verhindern. Ich danke euch.